Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Das buddhistische Handgepäck mit Silvia Wetzel und Christa Spannbauer. Wir befinden uns auf dem Weg des Bodhisattvas und wir werden uns heute die eventuellen Hindernisse anschauen, denen wir auf dem Weg begegnen. Denn wie wir bei der letzten Folge gehört haben, entscheidet sich ja ein Bodhisattva oder ein Ne-Bodhisattva, sich auf den Weg zu machen zum Wohle aller. Und dann, glaube ich, stellt doch jeder Mensch dann immer wieder fest, wenn wir uns auf einen Weg machen, dass es dann Stolpersteine gibt und dass es gar nicht so einfach ist, den Wunsch zum Wohle aller zu gehen, diesen auch umzusetzen. Und ich erinnere hier an Meister Dogen, den du ja in der letzten Folge bereits zitiert hattest, Silvia, und der ja sagte, wer seine Kleshas kennt, ist erwacht. Und Kleshas, soweit ich es verstanden habe, sind diese typischen Hindernisse auf dem Weg, diese Fallstricke, unsere Prägungen, die alten Verletzungen, Kränkungen etc. Aber du wirst bestimmt genaueres dazu sagen können, Silvia. Was sind denn die Kleshas und wenn sie uns über den Weg laufen, was machen wir damit?
Ja, also Klesha wörtlich ist Befleckung, Fleck. Und die Dreierliste nennt Gier, Hass, Verblendung. Gier im Sinne von haben wollen, ich will es anders haben, als es ist. Hass, Abwehr, das will ich jetzt aber überhaupt nicht haben, das ist doof, du bist doof, ich bin doof, ja. Und Verblendung hat natürlich viele, viele, viele Varianten, aber eine wichtige Variante davon ist, dass wir uns an überzogenen Vorstellungen, wie wir sein sollten, orientieren. Also ganz stark im Westen sind diese Perfektionsvorstellungen. Wir wollen perfekt sein. Und vor allen Dingen, und das ist, glaube ich, eine viel größere Klesha noch, die Welt sollte perfekt sein. Der Staat sollte liefern. Es sollte keine Probleme geben. Wir haben doch so viele schlaue Leute, die alle Probleme im Prinzip gelöst haben, aber nur keiner kümmert sich darum, dass es umgesetzt wird. Und einer meiner Lieblingsphilosophen, Odo Marquardt, sagt, wir wollen den Himmel auf Erden. Überzogene Ansprüche. Und wenn das nicht perfekt ist, was wir dann erleben, in Beziehungen, im Umfeld, ja, Arbeitsbedingungen, Lebensbedingungen und so weiter, dann sagen wir, das ist ja die Hölle auf Erden. Und was uns extrem schwerfällt, ist, die Erde auf Erden zu akzeptieren. Und das ist für mich eine sehr schöne Veranschaulichung von Gierhass und Verblendung. Ich habe völlig überzogene Erwartungen an mich und andere. Das kann man als Variante von Gier nehmen. Und dahinter steckt nach buddhistischer Auffassung, da stecken Mangelgefühle dahinter. Ich fühle mich nicht gut genug und will mehr. Mehr schöne Gefühle, weniger unangenehme Gefühle. Und ein Stück weit ist es ja in Ordnung. Aber die Frage ist, ob wir die richtigen Mittel verwenden. Ja? Also, und was wir übersehen, ist, dass der größte Teil unserer emotionalen Erfahrungen wird bestimmt von unseren Erwartungen, von unserer Haltung gegenüber einer Situation. Und ich bin ja Pädagogin, ich liebe Statistiken, die nicht wissenschaftlich nachgewiesen sind, aber wirken. Ich behaupte immer, die Aufhänger und die Auslöser für unsere Gefühle machen ungefähr 5% aus. Und das, was wir mitbringen in die Situation, 95% in unseren Stimmungen, wie ich gerade im Moment beisammen bin, also wenn ich gerade sowieso frustriert und wütend und ärgerlich und nervös und ängstlich bin, dann bin ich ja nicht mal in der Lage zu sehen, in welchem Paradies wir hier leben. Selbst wenn man jetzt nicht so schön lebt wie wir hier auf dem Land. Aber ich meine, in Deutschland hat man doch noch relativ gute Lebensbedingungen. Selbst Menschen, die ganz wenig Geld haben, die können wenigstens Unterstützung vom Staat kriegen, wie auch immer. Dann haben wir eben Erwartungen an uns und an andere, die oft überhaupt nicht realistisch sind. Wir erwarten, dass uns die anderen retten, dass der Staat, ich meine, ich finde diesen Begriff so grauenhaft, der Staat soll liefern. Ich meine, wir leben in der Demokratie, wir sind das Volk, wir wollen zusammen verhandeln, aushandeln, wie wir leben wollen. Und der Staat ist kein Kaufhaus, wo man was bestellt und dann kriegt man es geliefert, am besten nach Hause. Ja? Und ja, und dann gibt es noch alte Muster. Wir haben alle ein Leben schon gelebt. Selbst wenn man erst 6 oder 7 oder 10 Jahre alt ist. Und die wirken natürlich auch. Die werden durch bestimmte Auslöser getriggert, ausgelöst. Und ich liebe diese pädagogische Statistik. Sie entlastet mich übrigens auch als Lehrerin. Ich bin mit meinen Vorträgen, mit meinen geleiteten Übungen, biete ich 5% hoffentlich gute Aufhänger. Und den Rest bringen die Leute mit. Durch Verfassung, aktuelle Stimmung, Erwartungen, alte Muster. Und Lama Yeshe hat zu uns oft gesagt, wenn wir ihn lobten und sagten, du bist so ein toller Lama, so einen tollen Vortrag gehalten, dann sagt er, wer hat es verstanden? Wer ist inspiriert? Es bist doch du. Ich hoffe, dass ich einen guten Beitrag leiste, der bei euch was auslöst. Da freue ich mich drüber. Aber das Wesentliche passiert in euch. Also fand ich schon sehr, sehr hilfreich. Also letztlich geht es darum, also ich nehme jetzt einfach mal diese 3 Grundkleshas, diese Grundverblendungen. Gier im Sinne von, ich will es anders haben, als es ist. Hass oder Abwehr oder Ärger oder so soll es nicht sein, weg damit, weg mit, weg mit. Ja? Und Verblendung, überzogene Erwartungen an mich und andere. Natürlich kann man Umstände kritisieren, aber am produktivsten ist es, wenn man eine Situation kritisiert und dann Vorschläge macht, wie man es besser machen kann. Und am besten noch sich selber auch einsetzt, dass es besser wird und nicht wie ein Kleinkind da sitzt und sagt, es soll aber anders sein, als es ist. Ja, also das sind die größten Hindernisse auf dem Weg und gleichzeitig kann man sie auf dem Weg erkennen, wenn man sich wünscht, zum Wohle aller zu leben. Eben nicht nur, ich brauche dies, ich brauche das, ich will das, me first, sondern, okay, meine Erwartungen bemerken, das finde ich manchmal, also wenn ich diese Übung mache, Aufhängerstimmung, Hintergrund, was ist der Auslöser für meine schlechte Laune oder für meine Enttäuschung? Und dann, ich war halt, was war meine Stimmung? Ich war halt durcheinander oder ich war müde oder ich war sowieso schon enttäuscht. Und was habe ich erwartet? Ja, mei, dass die Leute alle so ticken, wie ich es gern habe. Die haben ja auch ihr eigenes Leben. Und ich erwarte von mir so häufig, dass ich cool bleibe, wenn es schwierig wird, dass ich völlig entspannt und liebevoll mit Kritik, mit Widerstand, mit was auch immer, Ansprüchen an mich umgehen kann. Das kann ich natürlich auch nicht. Manchmal ja, manchmal nicht. Weil ich habe ja auch Muster und die werden dann wieder getriggert. Und das sind meine Erleuchtungsmomente, wenn ich das merke. Nach Dogen, wenn wer seine Kleshas erkennt, ist erwacht in dem Moment, wo ich merke, aha, dieser Auslöser und diese Stimmung und diese Erwartung und diese Muster zusammen kreieren die Situation, dann muss ich meistens schon lachen. Finde ich es alles nicht so schlimm. Und mir helfen diese Geliebte, das zu bemerken.
Wenn ich nochmal zurückkurble, den Weg zum Wohle aller Wesen zu gehen, beinhaltet ja als erste Voraussetzung ja doch ein nicht nur ein Wissen, sondern auch letztendlich eine Erfahrung von Verbundenheit. Solange ich mich getrennt fühle von anderen, wieso sollte ich den Weg gehen können zum Wohle aller Wesen? Das bedeutet ja rigorose Einschränkungen für mich, wenn ich auf alle blicke. Das ist der Menschen ja letztendlich nur möglich, wenn er sich zutiefst verbunden fühlt mit anderen. Und deswegen meine Frage an dem Punkt, ist es dann vielleicht doch essentiell notwendig, dass der Mensch zumindest eine Ahnung, eine Erleuchtungsahnung hatte oder eine Erfahrung hatte, eine spirituelle, in der sich die Trennung aufgehoben hat mit den anderen.
Ja, ich meine, für mich ist die Analogie, die mir hilft, wenn Menschen, die mir nahestehen, mit denen ich mich tatsächlich verbunden fühle, wenn die mich um was bitten, wenn die mir schreiben, du, können wir mal telefonieren, mir geht es im Moment nicht so gut, kann ich dich besuchen? Oder ja, das mache ich natürlich, weil ich mich verbunden fühle. Und das ist für mich sozusagen die Orientierung. Ich kenne das Gefühl der Verbundenheit, natürlich erstmal mit wenigen Menschen, aber das kann man trainieren. Und ich meine, ich muss nur einmal durch, also ich kann hier in der Küche sitzen bleiben und gucken, da fällt mir bei dem Sofa ein, wer uns den Tipp gegeben hat, in welchem Second-Hand-Laden dieses schöne Sofa steht. Also alles, was in diesem Haus ist, das habe ich ja nur zum geringsten Teil selber gemacht. Das haben ja andere Leute, also schon auf der Ebene. Ich lese gerne. Ich bin so unendlich dankbar, dass es Leute gab, die Bücher geschrieben haben, die sie veröffentlicht haben, die sie gedruckt haben, die sie verkaufen in Läden, die sie in Bibliotheken bewahren, die mich darauf hinweisen. Also ich denke, wenn man ein bisschen über die Bedingungen des eigenen Lebens nachdenkt, dann entdeckt man viel Verbundenheit, selbst mit Menschen, die man nicht kennt. Die man nicht kennt. Und das ist sozusagen eine klassische Übung, die Lameyesche mit uns gemacht hat. Lauf mal in deiner Wohnung rum und guck mal, von wem diese Dinge stammen, wo du die geschenkt gekriegt hast, gekauft hast, wer die dir geschenkt hat oder wo auch immer die herkommen. Und ich meine, ich habe das Haus nicht selber gebaut. Das haben Bauarbeiter. Ich habe zugeguckt, wie die das gebaut haben. Es war zwar ein Fertighaus, aber trotzdem dauert es ein paar Tage, bis dann alles funktioniert. Ich meine, wir haben Handwerker im Dorf, die brauche ich. Ja, also wenn man ein bisschen nachdenkt, was alles mitwirkt, dass wir so leben können, wie wir leben, dann entsteht ein Gefühl von Verbundenheit. Und da unsere Kultur eher auf me first und ich will Wert legt, muss man das trainieren. Also man braucht das Gefühl von Verbundenheit. Und zwar nicht gleich das Totale mit allem und allen, aber ich meine, wenn man irgendwo mit Kontinuität lebt, also länger an einem Ort, deswegen mag ich das auch, an Orte zu gehen, die ich kenne, da ist auch eine Verbundenheit. Da fällt mir dann ein, da haben wir die Wanderung zusammen gemacht oder da haben wir zusammen gegessen oder da haben wir doch X getroffen bei diesem, in diesem Café oder sowas. Verbundenheit. Also man muss es schulen, kann es üben.
Und über die Übung hinaus, zurück nochmal die Frage, ist es trotzdem dann eine, sozusagen eine Gnade des Erwachens vielleicht, dass man es auch erfährt? Ich meine, so wie Menschen ja, wenn sie in einem langen Retreat sind, ja häufig an den Punkt kommen, dass man plötzlich die Einheit von allem auch wirklich, wirklich erkannt hat. Eine Erfahrung, die als Erinnerungsspeicher bleibt, aber leider nicht im täglichen Bewusstsein weiter fortlebt und immer wieder mal verloren geht. Und genau, Übung, ja. Frage ich nochmal. So wie du es gerade erklärt hast, ist die Übung ja auch erstmal eine ethische Haltung, ja, oder auch wirklich eine rationale Ausrichtung. Ich blicke mich um und sehe, dass alles verbunden ist. Aber gleichzeitig eine spirituelle Erfahrung, die ja nochmal auf einer anderen Ebene stattfindet. Ist die wichtig, um den Weg des Bodhisattvas in letzter Konsequenz überhaupt gehen zu können?
Also ich vermute, dass unendlich viele Leute diese Erfahrung haben, aber weil sie so hohe Erwartungen haben, wie eine Erleuchtungserfahrung, wie eine Erfahrung von Verbundenheit sich anfühlen muss, dass sie es gar nicht mitkriegen. Und von daher finde ich das sehr, sehr hilfreich, diese kleinen, ich nenne es Sternstunden oder Sternsekunden, zu beachten, einfach zu gucken, wenn ich durch den Garten gehe, Ich fühle mich mit dem Birnbaum verbunden, weil ich so viele Jahre schon Birnen geerntet habe und dann Kompott daraus gemacht habe. Ja? Also sowas. Oder natürlich, wenn ich war gerade im Schwarzwald, wenn ich nur die Landschaft sehe, dann laufen mir fast die Tränen runter. Oder ich war in Freiburg, das war die erste große Stadt, die ich kennengelernt habe als Kind. Also das ist so vertraut, dieses Münster und diese, ja, sowas. Also achten, also ich empfehle immer darauf zu achten, wo man Verbundenheit erlebt und sei es nur für Sekunden, aber das unglaublich Frustrierende für viele Menschen aus unserem technischen Zeitalter ist, man kann es nicht machen. Aber man kann gucken, welche Bedingungen sind günstig. Und für mich ist Natur günstig, das ist eine gute Bedingung. Aber auch erinnere ich mich an eine Dharma-Freundin aus den 80ern, die gesagt hat, ja, und wenn du in der Stadt wohnst, dann such dir irgendeine kleine Ecke in einem Park oder außerhalb, und wenn du keinen Garten selber hast, ja, und geh da regelmäßig hin und beobachte diese kleine Ecke das ganze Jahr über als dein Stück Garten in der Stadt. Fand ich so eine schöne Idee, weil ich auch mit Natur, da, das berührt mich sehr. Aber auch deswegen finde ich langjährige Freundschaften unendlich wichtig. Also Beziehungen zu pflegen, weil da was entsteht von Vertrautheit, was zu solchen Momenten führen kann. Also ich habe oft erlebt, wenn wir hier mit Freunden, Freundinnen zusammen gegessen haben, Weihnachten oder Ostern oder bei einer Einladung oder beim Geburtstag oder sonst was, dann gab es Momente, da hatte ich das Gefühl, jetzt reden Engel. Jetzt ist alles, es ist so verbunden und warm, das hat oft nie lange angehalten. Aber das waren solche Momente, wo ich das Gefühl hatte, alles stimmt jetzt. Und manchmal erlebe ich es durch beim Singen. Also wenn man zusammen vertraute Lieder singt, wir sind ja eine singende Sangha, wir singen viel, da wird man jenseits von Zeit und Raum getragen für Momente. Und das ist ein Gefühl von Nichtgetrenntheit. Wenn man nicht Raum und Zeit sortiert und das ist hier und jetzt haben wir 5 Minuten gesungen, sondern für Momente, sagt man ja auch, selbst vergessen sind. Man vergisst sich selber. Und nicht, dass man nicht mehr weiß, wie man heißt. Also man wird ja nicht krank oder verrückt oder so, sondern es gibt Momente jenseits von Raum und Zeit. Deswegen finde ich auch Liturgien schön und Kirchen und Feste. Also und gemeinsam singen, das hat was.
Das hat auch, was du geschildert hast, auch etwas mit Vertrautem zu tun oder mit etwas, was wir uns vertraut machen. Mhm. Die große Frage, die sich, glaube ich, dem Bodhisattva-Weg dann an der Stelle trotzdem stellt, ist, wie gehe ich denn mit dem Fremden um? Mit dem Fremden, das mir so unendlich fremd bleibt und das ich gar nicht einverleiben, was ich vielleicht glaube, gar nicht einverleiben zu können. Ich meine, ich komme aus der S-Bahn durch Berlin fahrend. Mhm. Und was mache ich denn mit den Erfahrungen, die so schon auch befremdlich sind mit all der Armut, auch diese Gewalttätigkeit, die da so, ja. Das ist ja nicht etwas, was ich mir so vertraut machen kann und dann sagen kann, ne, wir sind verbunden, sondern da bin ich ja wirklich nochmal ganz besonders gefordert und da denke ich immer an Bernie Glassman, also da war Bernie schon ein Bodhisattva, meine ich, auf dem Weg, den er da eingeschlagen hat. Mhm. Ja, aber kannst du dazu was sagen, zu diesem, wie wir uns denn das Fremde oder auch das, was uns vielleicht zurückstößt, wie wir das wieder zu uns holen können, zum Wohle aller Wesen.
Also ich erinnere mich da, ich bin ja 79 im Herbst zurückgekommen aus Indien, nach 2 Jahren Indien und Nepal, und bin gleich wieder zu meinem alten Arbeitgeber gegangen, die Deutsche Angestelltengewerkschaft, zum Bildungswerk, wo ich Deutsch als Fremdsprache unterrichtet habe. Ich bin dahin und die haben gesagt, kannst morgen anfangen, sofort. Und dann musste ich von Tegel nach Schöneberg fahren mit der Bahn. Ich saß in dieser Bahn, es war meistens S-Bahn oder manchmal war es die U-Bahn, und habe Tarapraxis gemacht und habe Licht ausgestrahlt. Mögt ihr alle glücklich sein? Und es hat was ausgemacht. Das hat was gemacht. Ich meine, ich war schon erschüttert. Ich war 2 Jahre in Indien und Nepal. Arm, also viele Menschen sind dort relativ arm nach unseren Kriterien, nicht so schön angezogen und strahlen dich an. Und dann sitze ich da in der U-Bahn mit diesen schön gekleideten, ordentlich gekleideten Menschen. Ja, und es ist halt meine Art, ich bin in einem Lokal groß geworden, dass wenn es irgendwie geht, ich Kontakt aufnehme und kann ich Ihnen helfen, Platz anbieten oder was weiß ich was, oder oh, ist das Kind krank, oder bei ausländisch aussehenden jungen Männern habe ich da eine gute Technik gehabt. Könnten Sie mir bitte helfen, meine Tasche ist so schwer. Also, und das hat fast immer funktioniert, auch wenn ich verreist bin. Mein Koffer, entschuldigen Sie bitte, könnten Sie mir helfen? Und die waren alle so hilfsbereit. Ja, sowas. Also, ich mache spirituelle Praxis dann und übe das. Natürlich treffe ich lieber eine alte Freundin, die ich lange kenne, mit der ich weiß, wir können gut miteinander reden, als mich jetzt auf irgendwelche Fremden da in der S-Bahn oder U-Bahn einzulassen, die vielleicht ein bisschen laut und aggressiv sind. Aber manchmal ist auch da ein Blick möglich, manchmal einfach so. Also ich probiere es halt. Und mir hat es richtig geholfen. Ich habe dann zweimal eine halbe Stunde U-Bahnfahrt, habe ich die Tara-Praxis gemacht und denen grünes Licht, habe mich subversiv gefühlt. Die wissen gar nicht, wie ihnen geschieht. Ich schicke denen allen grünes Licht, was sie von ihren Verblendungen befreit und sie mit positiver Energie anfüllt. Und das hat natürlich meinen Blick verändert. Und ich glaube ja auch, dass Menschen spüren, ob jemand zu ist und Abwehr hat oder ob jemand freundlich ist. Das spüren Menschen. Selbst wenn es nicht immer funktioniert.
Ja. Also soweit ich dich verstehe, heißt das wirklich üben, 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 Praxis, Praxis, Praxis und immer wieder versuchen, sein Bestes zu tun, auch wenn es vielleicht, ja, zwar momentan das Beste ist, aber vielleicht nicht immer genug ist. Ja, ich verstehe. Ja, ich erinnere mich, Patanjali sagte noch, eine von den großen Hindernissen wäre auch unsere Angst. Die Angst vor dem Tod oder die Angst die uns auch vor dem Wohle aller zurückhält.
Ich meine, wir sind Menschen und wir haben Ängste. Wir wollen nicht verachtet werden, wir wollen nicht arm sein, wir wollen genug zu essen haben. Ja, und wir fürchten uns vor Armut, vor Angriffen, vor Verachtung und so weiter, vor Kummer, vor Schmerz, vor Krankheit. Es ist menschlich, ja. Und also mein Eindruck ist, wenn wenig Verbundenheit gelebt wird, wenn wir wenig Verbundenheit erleben im Alltag, dass dann die Neigung groß wird, also dann haben wir mehr Angst, so eine diffuse Angst, sagt man ja auch, diffuse Angst, und dann ist die Neigung sehr groß, dass in konkrete Furcht vor jemand, vor einem Feind, diese bösen Ausländer oder diese bösen alten Leute oder diese bösen bürgerlichen Leute oder die bösen Kapitalisten oder die bösen patriarchalen Männer oder was es auch immer, ja, diese zickigen Frauen, was auch immer es ist. Und mir hilft es, und das lehre ich auch so, dass man hinter der konkreten Furcht, die man im Moment hat, mit Feindbildern halt, also wenn es da Feindbilder gibt, dass man dann guckt, was sind dahinter stehende diffuse Ängste. Also ich unterscheide jetzt mit Kierkegaard zwischen diffuser Angst, existenzieller Angst und konkreter Furcht, weil ich das heutzutage sehr beobachte, wie das dann sozusagen versucht wird zu bewältigen, indem man einen konkreten Feind findet. Und ich meine, mein Spruch ist immer, Vertrautheit führt zu Vertrauen. Vertrautheit stärkt, weckt und stärkt Vertrauen. Also ich rede mal den Mund fusselig, dass wir Menschen brauchen wie die Luft zum Atmen. Und Leute sollen, ich sage immer, pflegt eure Beziehungen. Wenn es geht, auch mit der Familie, weil das ist nochmal eine andere tiefe Beziehung, die ist jenseits von Worten, wenn es geht. Und wenn das halt nicht geht, aus irgendwelchen biografischen Gründen, dann halt mit langjährigen Freundinnen und Freunden, selbst mit dem Laden. Also ich habe eine Neigung, immer in den gleichen Läden einzukaufen, wo ich weiß, wie die Frau heißt, die da hinter der Theke steht, und die weiß, wie ich heiße. Oder in der gleichen Apotheke. Ach ja, ich habe ihre Sachen schon fertig. Das tut mir gut und es tut denen gut. Oder ich treffe bei Edeka eine Frau und sage, wir lachen uns an, wir kennen uns aus der Buchhandlung. Ja? So. Und das finde ich schön. Also das auch zu pflegen. Und nicht zu denken, das ist doch nicht meine beste Freundin, das bringt ja gar nichts. Diese kleinen Alltagsbegegnungen mit Kontinuität, das tut gut, das stabilisiert. Und ich meine, das fördert auch das, die Einsicht in Verbundenheit. Ich weiß, ich brauche die Leute von Edeka, damit ich meine Sachen einkaufen kann. Ja, und die Leute in der Apotheke und so. Ja, so in die Richtung. Ängste sind ein Riesenthema und ich denke, das hat viel mit Isolation zu tun, mit sehr für sich leben und es nicht so wichtig finden, dass man langfristige Beziehungen hat.
Ja, ja, das leuchtet ein. Mhm. Ja, ich möchte zum Abschluss von dieser Podcast-Folge nochmal dich zitieren aus deinem Buch Die grüne Tara, wo du über den tibetischen, über die tibetische Tradition nochmal geschrieben hast. Die tibetische Tradition unterscheidet zwischen Befreiung von Kleshas, ja, und vollständigem Erwachen. Ja. Also der Entfaltung heilsamer Fähigkeiten, die wir zum Wohle von anderen einsetzen können. Heißt das, wir werden uns diesem zweiten Teil nochmal gesondert widmen in einem Podcast, oder kannst du das innerhalb der verbleibenden Zeit, die wir vielleicht in diesem noch haben, nochmal erklären?
Also was mir sehr einleuchtet, ist ein Bild, was sie für Befreiung von Kleshas nehmen. Dazu muss man merken, dass man in einem Gefängnis sitzt, im Gefängnis der Kleshas. Man muss die Gitterstäbe des Gefängnisses bemerken. Ja? Also merken, dass nicht die anderen Leute blöd sind oder mir was vorenthalten oder dumm sind oder arrogant, sondern das können sie alles auch sein. Ja? Aber das ist meine Kleshas, meine Erwartungen, meine Befürchtungen, meine Ängste sind, die darauf einwirken, wie ich die Welt wahrnehme. Und ich finde diesen Satz von Ayakema einfach großartig. Die Welt ist ein Spiegel und kein Fenster. Natürlich ist es eine Metapher. Ich sehe nicht, ja, das ist nicht ein Spiegel im wörtlichen Sinne, aber wie ich die Welt wahrnehme, hat viel mehr mit mir zu tun als mit der Welt. Also das habe ich auch noch mal in Indien gelernt, wo so einfache Menschen, also so viele Menschen so einfach leben und irgendwie, gut, ich komme auch vom Land, wo ich auch Bauern kennengelernt habe und in den 50er Jahren, die halt, ja, lebt Handwerker, einfach normale Leute. Befreiung. Und Erwachen, jetzt in diesem Kontext, ist dann auch, also meint, einmal die Kleshas erkennen, nach Dogen, aber auch dann Fähigkeiten entwickeln, dass ich mit mir und anderen gut umgehen kann. Kluges Handeln, kluges, mitfühlendes Handeln entwickeln kann. Und das geht natürlich leichter, wenn ich meine Verblendungen bemerke. Sonst instrumentalisiere ich die Lehren und die Übungen, damit ich meine Kleshas verstärke. Ja? Bastel ich mir die Welt so, ja. Und da finde ich den Bodhisattva-Weg eben auch wunderbar. Die geben, oder alle anderen, auch so viele Übungen. Übe die vier Unermesslichen, mögen die Wesen, nur Glück erleben, frei sein von Leid, voller Freude in Gleichmut. Man übt es und dann fällt es einem öfter ein. Und ich mache das eben auch, wenn ich Zug fahre oder mit der S-Bahn fahre oder mit der U-Bahn und mir jemand unsympathisch ist. Dann probiere ich halt, was geht gerade. Und das heißt nicht, dass ich keine Abwehr mehr habe. Aber ja, Mai habe ich halt Abwehr, und wenn ich es merke, bin ich ja wieder erwacht für einen Moment.
Damit ist der Bogen rund. Ja. Und ich hoffe, dass du uns anschließend eine Übung mitgibst, um mit den Hindernissen auf dem Weg genau geschickt umzugehen, so wie du uns das gerade erklärt hast.
Das mache ich gerne. Und dann machen wir zusammen eine geführte Übung zu den Hindernissen auf dem Weg. Und dazu nehmen wir die Übung Aufhängerstimmung Hintergrund. Und zunächst schauen wir, dass wir einigermaßen stabil, aufrecht und so entspannt wie möglich sitzen. Und wenn die Haltung für jetzt angemessen ist, lassen wir die Aufmerksamkeit einige Momente frei schweifen. Dann achten wir einige Momente auf den natürlichen Atemrhythmus mit Ja, danke oder ohne Worte. Und dann achten wir auf die Haltung, die Einstellung zur Übung. Was wünschen wir uns? Wir warten, was da auftaucht. Vielleicht formulieren wir es in eigenen Worten. Und dann Vorschlag. Möge die Übung mein Herz öffnen, dass ich den Mut habe, meine Schwierigkeiten, Hindernisse wahrzunehmen, anzunehmen und meinen Geist klären, sodass ich verstehe, was ich vielleicht tun kann, um sie zu verringern. Zum eigenen Wohl und dem aller. Und dann denken wir an eine Situation aus den letzten Tagen, wo wir uns über jemanden geärgert haben. Nicht das größte Problem, nicht den größten Streit, aber eine kleinere Situation, wenn wir ärgerlich waren. Und wir erinnern so viele Einzelheiten, wie wir jetzt brauchen, um dieses Gefühl des Ärgers so ein bisschen zu spüren. Und dann schauen wir im Freiraum der Übung die Situation noch etwas genauer an. Was genau war der Auslöser für unseren Ärger? Waren es Worte oder Gesten, ein Blick, ein Anspruch, der formuliert wurde? Was war der Auslöser? Und in welcher Stimmung, Verfassung war ich unmittelbar vor dieser Situation? euch entspannt und freundlich oder neutral oder müde, angestrengt, ärgerlich, enttäuscht. Dann schauen wir an, was wir noch mitgebracht haben in die Situation außer unserer Stimmung. Was hatten wir erwartet von der anderen Person, von uns selbst? Und dann fragen wir weiter, welches Muster wurde bei mir getriggert, ausgelöst durch diesen Aufhänger? Kennen wir dieses Verhalten, diese reaktive Emotion? Und jetzt können wir ein bisschen experimentieren mit neuen Perspektiven, zum Beispiel mit den 4 unermesslichen Haltungen. Innerlich einfach sagen, diese Person angucken, innerlich, mögest du glücklich sein. Mögest du frei sein von Leid. Mögest du Freude erleben. Und in Gleichmut und Gelassenheit ruhen. Wir können die andere Person angucken und diese Sätze wirken lassen. Aber auch dann uns selbst das wünschen. Vielleicht lernen wir so, zum Wohle von uns beiden uns zu verhalten. Das Wohl beider, dein Wohl, mein Wohl, im Blick zu nehmen. Und das einfach, diesen Blick einüben. Vielleicht klappt es nicht immer und dann können wir uns wünschen, dass wir uns das wünschen können. Und dann bringen wir diese Übung auf den Punkt mit der Frage, was ist mir jetzt aufgefallen? Was ist mir deutlicher, klarer geworden bei dieser Übung? Und wir warten freundlich, aufmerksam, was da auftaucht, ein Bild, ein Satz, ein Wort und lassen das einige Momente auf uns wirken. Und zum Abschluss formulieren wir einen Wunsch, wie sich die Übung auf unser Leben auswirken soll, mit uns und anderen. Und damit teilen wir oder widmen wir unsere Erfahrungen. Wir tun das zunächst in eigenen Worten. Einen Vorschlag. Möge diese Übung dazu beitragen, dass immer wenn wir uns ärgern oder enttäuscht sind, uns ein bisschen Zeit nehmen, zumindest hinterher, und schauen, was der Auslöser für unsere Irritation, für unseren Ärger, für unsere Enttäuschung war. Und dann schauen, was wir beigetragen haben, mit unserer aktuellen Verfassung, mit unseren Erwartungen an uns und andere und mit unseren vielen biografischen Mustern, mit den vielen reaktiven Emotionen. Und mögen wir sie immer häufiger bemerken und so unser Herz öffnen, unseren Geist klären, immer und immer wieder. Tag für Tag. Zum eigenen Wohl und dem aller. Mögen alle Wesen glücklich sein.